herzlich willkommen zu Recycling. Wir haben das große Glück, am Telefon Herrn Feltes zu haben. Er ist Kriminologe und wir sprechen mit ihm heute über die Fragen von tödlicher Polizeigewalt, explizit vor allen Dingen in Bezug auf Polizeischüsse und welche Personen besonders davon betroffen sind. Hallo Herr Feltes, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, schönen guten Tag.
Genau, wir hatten ja schon im Vorfeld Ihnen ein paar Fragen gestellt und geschickt und wir sind vor allen Dingen da ein bisschen dran interessiert, genau, wie viele Personen eigentlich von der Polizei in Deutschland jährlich erschossen werden, ob es da eine offizielle Statistik gibt, wie die geführt wird und was die quasi umfasst, weil unser Thema der heutigen Sendung eben genauso Polizeigewalt in seinen vielfältigen Facetten sein soll.
Tja, was wollen Sie wissen?
Genau, also erstmal so ein bisschen, wie viele, also gibt es eine Statistik darüber, wie viele Menschen Opfer von Polizeigewalt im Sinne von tödlichen oder von tödlichen Polizeischüssen werden?
Also es gibt keine Statistik im engeren Sinne. Es sind hier auch relativ niedrige Zahlen. Diese Zahlen werden natürlich von der Polizei erfasst, von den Innenministerien des Bundes und der Länder und entsprechend führen diese Innenministerien und auch die Deutsche Hochschule der Polizei eine Auflistung. Und diese Auflistung weist für das Jahr 2019, das ist das letzte verfügbare Jahr, 14 durch Polizeischüsse getötete Menschen aus. Es gibt andere Quellen, einmal ein Kollege, Clemens Loray, ein Fachhochschulprofessor, der das auch regelmäßig sammelt, auch eigene Auswertungen von Medien, also Zeitungen im Wesentlichen macht. Und dann gibt es noch die Berliner Organisation Bürgerrecht und Polizei, CILIP, die auch nochmal getrennt sammelt. Diese Zahlen haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder unterschieden. Allerdings muss man sagen, nur im Bereich von 1, 2, maximal 3 Fällen, was man hier davon sagen kann, dazu sagen kann, dass diese Zahlen relativ homogen sind. Wenn man die letzten Jahre sich ansieht, nehmen wir die letzten 10 Jahre, dann lagen die Zahlen zwischen 6 Personen pro Jahr und eben jetzt zuletzt 14 pro Jahr, die erschossen worden sind.
Und genau, was umfasst diese Liste alles? Geht es da quasi vor allen Dingen darum, dass das passiert ist oder gibt es auch quasi noch Kontextinformationen dazu?
Nein, die gibt es nicht. Das hat natürlich damit zu tun, dass das ja alles Fälle sind, die von der Staatsanwaltschaft untersucht werden, weil ja immer der Verdacht besteht, einer fahrlässigen Tötung oder gar eines Totschlages. Deshalb werden die Details nicht erfasst, beziehungsweise nur in den Akten oder in den Ermittlungsakten erfasst, nicht in den Statistiken. Es gibt andere Angaben, also wir wissen beispielsweise, wie oft von der Schusswaffe insgesamt Gebrauch gemacht worden ist. Das war beispielsweise im Jahr 2019 mehr als 15.000 Mal. Also so oft haben Polizisten und Polizistinnen in Deutschland quasi von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Aber davon, also genau waren es 15.610 und in 15.475 Fällen war das gegen Tiere und Sachen. Das muss man sich eben so vorstellen, dass das beispielsweise verletzte Tiere sind, ein verletztes Pferd, was quasi dann getötet wird, oder angefahrene Rehe oder tatsächlich gefährliche Hunde, das ist eher die Ausnahme. Auf Personen insgesamt wurden im Jahr 2019 nur 135 Schüsse abgegeben. Und davon waren 44 Warnschüsse.
Okay, und genau, Sie hatten jetzt ja gesagt, dass durchschnittlich 6 bis 14 Menschen erschossen werden von der Polizei und mit 2019 14, also quasi eher so ein bisschen höher als, also quasi das obere Ende des Durchschnitts. Hat das bestimmte Gründe oder wie lässt sich das erklären?
Nein, wir haben, wenn man sich die Zahlen seit 2019 ansieht, dann schwanken die immer zwischen. Also wir hatten in einem Jahr, das war 2003, nur 3 Fälle mit tödlichen Schüssen. Und wir hatten beispielsweise im Jahr 1999 15 Fälle, ja 1993 16 Fälle. Also das sind Schwankungen, die man statistisch betrachtet nicht als ungewöhnlich ansehen muss. Und daher ist diese 14 aus dem Jahr 2019 im Rahmen der üblichen Werte geblieben.
Ah, und quasi lässt sich eigentlich insgesamt ermitteln? Also seit wann, wie weit reicht diese Statistik zurück? Weil mich so ein bisschen interessiert, ich hatte in der Taz gelesen, dass seit 1990 mindestens 270 Menschen von der Polizei erschossen wurden und quasi fängt ja relativ spät an in der Geschichte der Bundesrepublik quasi.
Das ist richtig, also diese Statistik habe ich auch, das sind genau 276 zwischen 1990 und 2019. Zahlen davor kenne ich jetzt auch nicht, es gibt sie sicherlich, aber es mag sein, dass eben das auch mit der Wende zusammenhängt, dass dann im Grunde genommen eine neue Erfassung begonnen wurde, weil es ja auch wenig Sinn macht, die Zahlen davor mit den Zahlen danach zu vergleichen, weil da war ja auch eine andere Ausgangssituation räumlich betrachtet, sodass das Sinn macht, mit 1990 zu beginnen.
Und lässt sich dazu was sagen im internationalen Vergleich? Also das ist ja, also wenn man von Polizeigewalt hört oder von tödlichen Polizeischüssen, ist ja meistens dann immer das Beispiel USA, wo das vor allen Dingen ja in den Medien rezipiert wird oder die größte Aufmerksamkeit findet.
Genau. Naja, also in den USA haben wir bisher in diesem Jahr bereits über 1000 Menschen, die von der Polizei erschossen worden sind. Also das kann man mit unserer Situation nicht vergleichen. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass die Sheriffs dort oder die Polizeibeamtinnen und Beamten jetzt schießwürdiger sind, sondern das hat natürlich auch mit der weiten Verbreitung von Schusswaffen in den USA zu tun, sodass es dort viel häufiger zu Situationen kommt, wo eben Polizeibeamtinnen und Beamte auf Menschen treffen, die eine Schusswaffe tragen und die möglicherweise auch gebrauchen wollen, als das bei uns der Fall ist. Man muss eben klar sagen, für uns in Deutschland und für einen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin ist der Gebrauch der Schusswaffe gegenüber einem Menschen eine absolute Ausnahmesituation. Ich schätze mal, dass 90% aller deutschen Polizistinnen und Polizisten nie während ihrer Dienstzeit, das sind ja in der Regel mehr als 40 Jahre, auf einen Menschen geschossen haben. Wenn man das entsprechend hochrechnet, diese im Schnitt 10 Fälle pro Jahr, dann kann man das durchaus sagen. Und hinzu kommt noch, dass es natürlich bestimmte Bereiche gibt, wo solche Schüsse häufiger abgegeben werden, also in Großstädten häufiger als auf dem flachen Land beispielsweise. Also es ist eine absolute Ausnahmesituation für die deutsche Polizei.
Und quasi, wenn man das jetzt vergleicht zu so skandinavischen Ländern, die ja oft dann so Fragen von Kriminalitätspolitik oder so hervorgehoben werden als Positivbeispiele, wie ist da so der Einsatz, weil es mir, glaube ich, ein bisschen helfen würde, das quasi die deutsche Polizei im Vergleich nochmal besser zu verstehen.
Also die Zahlen habe ich nicht, die hätte ich recherchieren müssen. Es ist auch schwierig, weil man ja wirklich differenzieren muss zwischen den abgegebenen Schüssen und den getöteten Personen. Viele Länder weisen das auch nicht explizit aus, ob die Tötung durch eine Schusswaffe oder aus anderem Grund zustande gekommen ist. Das ist ja auch in Deutschland so, dass die Menschen, die durch Polizeigewalt generell zu Tode gekommen sind, nicht extra erfasst werden. Da gibt es ja nur Schätzungen aus dem Bereich der NGOs. Aber ich würde Ihrer Aussage widersprechen, dass die Skandinavier eine liberale Kriminalpolitik haben. Das war einmal, das war vor 20, 30 Jahren, die Entwicklung vor allen Dingen in Dänemark, aber auch in Schweden, hat sich hier doch erheblich verändert. Das Gleiche gilt auch für die Niederlanden beispielsweise, die mal in den 80er Jahren eine ganz niedrige Gefangenenquote hatten. Inzwischen ist die Quote dort weitaus höher, als wir sie in Deutschland haben. Also es gibt keine Länder, die per se liberal sind, was die Kriminalpolitik anbetrifft. Es gibt welche, die per se restriktiv sind, das kann man sagen. Also dazu gehörte bis jetzt zumindest die USA, dazu gehört auch Länder wie die Türkei, Russland und so weiter.
Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal ein bisschen so klarstellen, weil mein Hintergrund ist natürlich auch von einer ganzen Weile dann nicht mal aktualisiert wurde. Und genau, Sie hatten das ja schon gesagt, dass quasi auch darauf verwiesen, dass in Skandinavien das auch dann sich gewandelt hat. Und wie ist denn quasi, kann man das auch in Deutschland sehen, dass da ein Wandel oder einen veränderten Umgang damit gibt? Also im Sinne davon, dass jetzt, so wie das statistisch erscheint, ist es ja erstmal so, dass es recht gleich geblieben ist von den erschossenen Personen. Und genau, also ist das so ein Verweis, dass, also gibt es da eine Entwicklung, dass es da vielleicht auch in der Richtung restriktiver wird, also mit mehr Schüssen, mehr Verletzten, mehr getöteten Menschen? Oder was würden Sie da sagen?
Nein, ich habe das ja gerade schon gesagt, wenn man sich die Zahlen ansieht, sind das normale Schwankungen, mit denen wir es hier zu tun haben. Es gibt andere Zahlen, die in diesem Kontext immer wieder genannt werden. Das ist das Thema Gewalt gegen Polizei oder auch Gewalt durch Polizei. In beiden Fällen wird immer wieder behauptet, dass wir verlässliche Zahlen haben. Also vor allen Dingen im Bereich der Gewalt gegen Polizei wird ja vor allen Dingen von den Gewerkschaften immer gesagt, die ist massiv angestiegen, ebenso wie die Gewalt gegen Rettungskräfte. Also wir haben die Gewalt gegen Rettungskräfte untersucht vor einigen Jahren und haben da keinen wirklichen Anstieg feststellen können. Und auch bei der Gewalt gegen Polizei wäre ich vorsichtig mit diesen Aussagen. Das, was in der Statistik erfasst wird, zeigt tatsächlich einen Anstieg. Die Zahlen werden erst seit einigen Jahren überhaupt erfasst. Gewalttaten gegen Polizeibeamte. Aber dieser Anstieg hat eben damit zu tun, dass einfach mehr Vorfälle gemeldet und angezeigt werden. Das ist ein Phänomen, was wir auch aus anderen Bereichen kennen. Wir kennen das aus dem Bereich der familiären Gewalt, aus dem Bereich der sexualisierten Gewalt, Gewalt gegen Kinder. Da haben wir in den letzten Jahren auch einen erheblichen Anstieg von Fällen, wo wir Kriminologen uns nicht sicher sind, ob das tatsächliche Anstiege sind oder ob hier nicht viel mehr ein Dunkelfeld im Grunde genommen zunehmend aufgehellt wird. Das heißt, weil eben mehr Verfahren angezeigt werden, weil mehr Hinweise an die Polizei gegeben werden. Und beim Thema Polizeigewalt oder Gewalt gegen Polizei würde ich die Behauptung aufstellen wollen, dass einfach Polizeibeamte zunehmend Dinge melden und anzeigen, die sie vielleicht früher noch nicht angezeigt haben. Da geht es vor allen Dingen auch um verbale Gewalt, aber auch um leichtere Schubsereien. Das hat was damit zu tun, dass man im Zweifel erstmal eine Anzeige erstattet als Polizeibeamter, Polizeibeamtin, eben auch um dann daraus möglicherweise einen Widerstand zu konstruieren und um gegebenenfalls auch einer Gegenanzeige entgegenzuwirken. Also es ist ein sehr komplexes Geschehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir sehen insgesamt schon eine etwas rauer werdende Gesellschaft, zunehmende Gewalt in verschiedenen Bereichen. Das ist einerseits die verbale Gewalt in den sozialen Medien, aber die hat natürlich auch Auswirkungen auf reales Verhalten, sodass ich durchaus auch glaube, dass insgesamt mehr Gewalt gegen, aber eben auch mehr Gewalt durch Polizei in den letzten Jahren sich ereignet hat, mit aller Vorsicht formuliert. Hier hoffen wir ja, dass durch diese Studie, die jetzt dann endlich in Auftrag gegeben worden ist von Herrn Seehofer an die Deutsche Hochschule der Polizei über Gewalt durch Polizei, dass wir da dann irgendwann mehr wissen. Die Studie von Tobias Singelstein, meinem Nachfolger an der Ruhr-Uni in Bochum, die hat ja gezeigt, dass Gewalt durch Polizei ein durchaus erhebliches Phänomen ist in Deutschland, das besonders bestimmte Gruppen trifft, also Demonstranten, Fußballfans, aber eben auch Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir brauchen da dringend verlässlichere Zahlen.
Jetzt, obwohl Sie das ansprechen mit einer rauer werdenden Gesellschaft, und deswegen bin ich nämlich auch ein bisschen verwundert, dass die Statistik der tödlichen Polizeischüsse so scheinbar konstant geblieben ist, weil auch wo Sie das quasi von Skandinavien oder so sagen, würde ich auch immer vermuten, dass es, also quasi dieser andere Kriminalitätsumgang ja auch mit dem Ändern des Sozialstaats und quasi mit anderen Regierungsbeteiligungen und so weiter zusammenhängt und ja auch in Deutschland spätestens seit den Hartz IV gesetzt oder so ja auch ein starker,
also ja, nur bewaffnen sich die Leute natürlich nicht, wenn sie unter das Sozialhilfeniveau rutschen, um dann mit den Waffen gegen Polizei vorzugehen. Also Das ist zu kurz gedacht. Dieses rauer Werden der Gesellschaft bezieht sich eben tatsächlich auf den Umgang untereinander, ganz zum Großteil eben auch auf verbale Gewalt, auch auf leichte körperliche Gewalt, aber nicht auf schwere Gewalt. Also wir haben auch im Bereich der Raubüberfälle beispielsweise einen deutlichen Rückgang in den letzten 10 Jahren gehabt. Wir haben generell bei den Tötungsdelikten einen Rückgang. Und es ist eben nur mal so, dass dieser Schusswaffengebrauch durch Polizei in schätzungsweise 80% der Fälle sind das Situationen, wo wir es mit psychisch gestörten Menschen zu tun haben. Das heißt, hier sieht die Polizei sich in der Situation ausgesetzt, wo die Kolleginnen und Kollegen glauben, nicht anders als mit dem Gebrauch der Schusswaffe reagieren zu können. Das sind die Fälle, die wir so alle im Kopf haben, da ist ein Räuber mit einer Pistole und der läuft weg und schießt auf die Polizei. Diese Fälle gibt es, aber die sind die absolute Ausnahme.
Aber Sie hatten das jetzt ja schon angesprochen, dass mehr als die Hälfte, wenn ich das richtig verstanden hatte, der Person auch ein diagnostiziertes psychisches Problem haben.
Genau. Naja, ob das diagnostiziert ist, ist eine andere Frage. Okay. Also das sind Situationen, wo beispielsweise alkoholisierte Menschen nicht mehr wissen, was sie tun, wo Menschen, die unter einem Drogeneinfluss stehen oder verschiedene Drogen genommen haben und sich nicht mehr kontrollieren können. Oder wo wir eben eine Verbindung zwischen psychischen Krankheiten, die ja auch ganz oft mal schubweise auftreten, und eben Drogengebrauch haben. Das sind in meiner Einschätzung nach die meisten Fälle. Und wo dann im Grunde genommen die Personen, die dann erschossen werden, gar nicht mehr genau wissen, was sie tun. Und die Polizeibeamtinnen und Beamten wiederum auch nicht wissen, was sie anders tun sollen, als zu schießen. Obwohl man das eigentlich wissen könnte und wissen müsste, dass es Alternativen gibt.
Genau, das ist nämlich das, was mich auch für mich sehr erklärungsbedürftig ist. Also es gibt ja auch diese Situationen, die wahrscheinlich auch ziemlich in den Medien diskutiert wurde mit dem Menschen in dem Springbrunnen in Berlin oder so, wo
der Neptunbrunnen.
Neptunbrunnen, genau.
Es gibt noch einen anderen Fall, der auch, glaube ich, vielen bekannt ist, wo in einem Park in Berlin ein Mann mit einer Axt auf dem Boden sitzt und zuerst Pfefferspray gegen ihn eingesetzt wird, dann wird ein Hund auf ihn gehetzt, dann wird auf ihn geschossen, obwohl er längst keine Gefahr mehr war und am Ende war er tot. Das sind alles Situationen, gerade bei dem Neptunbrunnenfall kann man sehr schön sehen, dass diese Person mit dem Messer in dem Brunnen eigentlich isoliert war und im Grunde genommen erst dann aggressiv wurde, als ein Polizeibeamter den Fehler machte, auch in den Brunnen zu steigen. Und es ist ein allgemein bekanntes Phänomen, das wird in jeder Psychiater und jeder Psychologe bestätigen, wenn psychisch gestörte Menschen, wenn ich auf die zugehe und sie den Eindruck haben, sie müssen nur den Eindruck haben, das muss nicht tatsächlich eine Bedrohung sein, aber sie den Eindruck haben, dass sie bedroht werden, dann gehen sie quasi in den Angriff über, weil sie für sich selbst keine andere Lösung sehen. Das haben wir auch in Bremen in einem Fall gehabt, wo ein psychisch gestörter Mensch festgenommen werden sollte, um zu einer Begutachtung zu bringen. Da standen dann 4 oder 6 Polizeibeamte um ihn herum und er fühlte sich quasi bedroht, hat dann ein Messer gezückt und ist auch erschossen worden. Das heißt, hier gibt es Alternativen und um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, warum mich dieses Thema seit mehr als 25 Jahren umtreibt. Ich war ja Rektor der Polizeihochschule in Baden-Württemberg von 1992 bis 2002 und in den 90er Jahren waren wir mit Studierenden, also mit Polizeistudierenden aus Baden-Württemberg in New York bei der NYPD und haben uns dort so angeguckt, was die machen. Und unter anderem ging es dort auch um den Umgang mit psychisch Gestörten, mit Drogenabhängigen. Und da gab es gerade mehrere Fälle, wo die New Yorker Polizei wieder mal zu hohen Schadensersatzforderungen verurteilt wurde, konkret 1,5 Millionen Dollar, weil sie eben jemanden, der psychisch gestört war und Drogen genommen hatte, erschossen hatte. Und die Richter haben gesagt, ihr müsst andere Mittel finden. Das kann nicht sein, dass ihr jemanden, der nicht verantwortlich ist für das, was er tut, dass er den erschießt. Und daraufhin hat dann die New Yorker Polizei verschiedenste Modelle entwickelt. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, was das war. Wir haben davon einige auch mit nach Deutschland gebracht. Das neueste Modell, was jetzt seit einigen Monaten dort mit gutem Erfolg eingesetzt wird, ist, dass man einen Psychologen via Tablet zuschaltet. Es wird hier immer der Grund vorgebracht, wenn ich sage, hol doch einen Psychologen, der dann mit der Person spricht, der gegebenenfalls auch weiß, wie er damit umzugehen hat. Das ist zeitlich nicht möglich. Und die Amerikaner haben gesagt, okay, dann versuchen wir das mal via Tablet. Es gibt also einen Notdienst, der rund um die Uhr besetzt ist. Und wenn Sie einen solchen Fall haben, dann bringen Sie quasi via Tablet einen Psychologen in Kontakt mit dieser Person. Und die ersten Erfahrungen sind sehr, sehr vielversprechend. Also Sie konnten viele dieser Fälle ohne Schusswaffe und ohne Gewalt beenden, weil der Psychologe oder die Psychologin eben weiß, wie er mit solchen Personen umzugehen hat. Und hier müssen wir einfach in Deutschland relativ schnell nachholen und besser werden. In New York war es so, dass der finanzielle Druck dafür gesorgt hat. Ich hoffe mal, dass bei uns in Deutschland der moralische und ethische Druck dafür sorgt, dass wir hier andere Lösungen finden, als Menschen zu erschießen, wenn sie eben psychisch gestört sind und drohen, eine Gefahr zu werden für die Öffentlichkeit.
Ja, ich bin auch immer noch schwer erstaunt, dass das nicht, dass so oft diese Möglichkeit eben nicht genommen würde, sondern quasi auf, wie Sie das gesagt hatten, dass auf die Schusswaffe zurückgegriffen wird von Polizisten und sie ja scheinbar das irgendwie denken, dass das einzig Richtige ist und ja dann mit den katastrophalen Folgen.
Das Problem ist, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht wirklich denken. Kahneman, das ist ein Nobelpreisträger, hat den Begriff vom schnellen und langsamen Denken gebraucht. Schnelles Denken findet immer dann statt, wenn ich quasi mich ganz schnell entscheiden muss, irgendetwas zu tun. Also wenn ich vor mir ein Auto sehe, was ein Schleudern gerät, muss ich schnell entscheiden, bremse ich oder weiche ich aus. Das ist eine irrationale, eine emotionale Entscheidung. Das langsame Denken, das ist das, wenn ich mir Gedanken machen kann, welche Handlungsweise ist die richtige. Und in solchen Situationen geschieht in der Regel schnelles Denken. Schnelles Denken ist emotional, ist irrational. Und es ist nicht so, dass die Polizeibeamtinnen und Beamten dann wirklich vorhaben, diese Person zu töten, sondern sie sehen für sich in dem Moment keine andere Wahl. Und die Schwierigkeit besteht darin, das sind so seltene Fälle, wenn man die Zahlen sich ansieht, kann man das ja nachvollziehen, dass ich sowas nicht alle 4 Wochen trainieren kann. Auch die Ausbildung liegt hier oftmals zu lange zurück und ist nicht wiederholt worden. Das heißt, ich muss hier ganz starke Regularien einfahren und muss sagen, okay, wenn ihr zum Beispiel im Vorfeld wisst, dass ihr zu jemandem fahrt, der möglicherweise psychisch gestört ist, dann müsst ihr die und die und die Regularien einhalten. Also immer jemanden, einen Psychologen oder jemanden von der sozialen Betreuung dabei haben, möglichst auch ein SEK oder ein MEK mit bereithalten, weil die eher wissen, wie man jemanden festnehmen kann, ohne ihn tödlich zu verletzen. Da sind wir noch nicht gut genug aufgestellt. Aber es wird immer Situationen geben, wo Polizeibeamtinnen und Beamte in eine Situation kommen, auf die sie nicht vorbereitet sind, wo sie nicht vorher wissen, dass diese Person psychisch gestört ist. Und auch dann müssen sie durch Rückzug reagieren können. Und das ist wiederum etwas, was deutsche Polizeibeamtinnen und Beamte vom Prinzip her nicht lernen, sich nämlich zurückzuziehen und den Strafanspruch, den sie durchsetzen wollen, und die Autorität des Staates, die sie durchsetzen wollen, eben auch mal hintanzustellen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal nicht vor und versuche mal nicht, den zu verhaften, sondern ich warte erst mal ab, was geschieht, solange keine Gefahr für andere besteht.
Und genau, und warum machen die das? Also gut, sie lernen es nicht, aber ist das nicht irgendwie auch...
Also naja, was würden Sie machen, wenn eine Person mit einem Messer auf Sie zukommt und Sie haben eine Pistole, dann würden Sie auch schießen. Die Situation, da ist es schon zu spät. Das Problem besteht darin, dass eben ich rechtzeitig im Grunde genommen diese Person, von der ich glaube, dass sie psychisch gestört ist, isolieren muss und dann unter Umständen eben auch mein Vorhaben, diese Person beispielsweise zu verhaften oder mitzunehmen zu einer Untersuchung, hintanstellen muss und sagen muss, okay, das ist mir zu gefährlich, da warte ich jetzt mal ab, bis andere, die das vielleicht besser können, vor Ort sind. Das ist schwierig und das widerstrebt auch vielen, muss man auch klar sagen, vielen Polizeibeamtinnen und Beamten, die natürlich gewohnt sind, dass man ihren Anweisungen folgt und dass das, was sie wollen und was gemacht werden muss, dann eben auch gemacht wird. Und sie glauben, dass dann auch in diesen Fällen das so funktioniert, nur sie realisieren nicht, dass diese Person sie nicht versteht, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, das, was sie sagen. Und nicht umsonst sind auch viele dieser Opfer, beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund, also in Bremen beispielsweise, das war jemand mit griechischem Hintergrund, der gar kein Deutsch sprach, auch kein Deutsch verstand, den kann ich 5-mal auffordern, das Messer zur Seite zu legen, der wird das nicht verstehen, rein schon von der Sprache her, aber er würde es auch nicht verstehen, wenn er Deutsch verstehen würde, weil er in einer solchen Situation nicht imstande ist, diese Anweisungen zu verstehen.
Ja, wo Sie sagten, dass ich das vielleicht auch machen würde, ich hoffe natürlich nicht, aber das ist natürlich rein hypothetisch, weil, wie Sie auch gesagt hatten, was, glaube ich, vielleicht wichtige Momente sind, ist dieser Autoritätsanspruch und dass quasi immer jede Sache durchgesetzt werden müsste, die ja dann auch quasi schon ganz tief...
Ja, Sie würden natürlich weglaufen, wenn Sie kein Polizist wären, genau. Ganz klar, logisch. Genau. Aber das ist, wenn Sie Polizist wären, meinte ich, dann also. Würden Sie im Grunde genommen sich vielleicht auch so verhalten. Nein, das ist das, was ich ja gerade gesagt habe, dass wir lernen müssen, auch mal den staatlichen Strafanspruch hintanzustellen und eher zu schauen, wie kann ich eine Gefährdung für die Person selbst oder für andere auf eine andere Art und Weise in den Griff bekommen, als dadurch, dass ich jetzt selbst als die Person, die gerade vor Ort ist, da entsprechend handle, ohne dass ich jetzt glaube, da irgendwas an meiner Autorität zu verlieren oder hinterher im Kolleginnenkreis oder Kollegenkreis dann entsprechend gehänselt werde, weil ich nicht tätig geworden bin.
Aber das scheint mir auf den ersten Blick also eine sehr, sehr große strukturelle Veränderung auch der Polizei zu beinhalten, wie sie quasi in Deutschland oder auftritt oder auch ihrem Selbstverständnis nach agiert. Und
ja, das schon, aber ich glaube, dass diejenigen, die einmal so eine Situation erlebt haben und das nachverfolgt haben und auch sehen, wie die Polizeibeamtinnen und Beamten, die dann diese Schüsse abgegeben haben, selbst massiv leiden. Also der Beamte in Bremen war 22 Jahre alt. Der wird ein Leben lang an dieser Situation leiden. Er wird posttraumatische Belastungsstörungen haben. Also wir haben in so Situationen immer zwei Opfer, sowohl der schießt, als auch der verletzt oder gar getötet wird. Und wenn das mehr bewusst wird, mehr in die Köpfe der Beamtinnen und Beamten geht, dann glaube ich, ist man auch offen für Alternativen. Aber es muss durchaus auch von der Polizeiführung und auch von der Politik gewollt sein.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Mich hatte nochmal interessiert, Sie hatten gesagt, dieses schnelle Denken und dass es quasi irrationale Entscheidungen sind und emotionale. Können Sie nochmal mehr was zu dieser emotionalen Komponente sagen? Weil ja, es gibt ja quasi wahrscheinlich so, das eine schnelle Denken wäre, ich schieße, weil ich Angst habe, und das andere schnelle Denken wäre, ich laufe einfach weg, weil ich Angst habe. Auch, es wäre auch beides mal ja mit Angst irgendwie legitimierbar.
Naja, nur ein Polizeibeamter kann nicht weglaufen. Also er kann sich zurückziehen, aber er kann natürlich nicht weglaufen und sagen, ist mir egal, was passiert, weil es besteht ja die Möglichkeit, dass andere Personen gefährdet sind. Also er muss schon mit der Situation umgehen. Nur er muss eben lernen, nehmen wir wieder das Beispiel Neptunbrunnen, eben dann nicht in den Brunnen zu steigen und auf die Person zuzugehen, sondern zu warten, bis eben entsprechende Beratungshilfe da ist, bis ein psychiatrischer Notdienst da ist oder bis unter Umständen auch das SEK da ist, was eben dann die Person festnehmen kann, ohne von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, weil sie eben entsprechend ausgestattet sind oder zumindest das besser können als dieser einzelne Polizist, der dort meinte, jetzt zeigen zu müssen, dass er derjenige ist, der das Problem löst. Das ist dieser schon auch verankerte ich will nicht sagen Trieb, also wir haben das Jagdtrieb mal genannt in anderem Zusammenhang, wenn es darum geht, potenzielle Straftäter zu verfolgen. Da sehen wir das auch, wenn es da um Verfolgungsjachten durch die Innenstadt mit überhöhter Geschwindigkeit geht, die für alle Beteiligten höchst gefährlich sind. Auch da wird zu selten gesagt, okay, lass ihn doch fahren. Er wird erst dann zur Gefahr, wenn wir mit 120 hinter ihm herjagen, und dann werden wir auch zur Gefahr. Das ist tatsächlich ein Umdenken, das stattfinden muss, und diese Grundphilosophie muss von der Polizeiführung ausgehen. Die Polizeiführung muss das Signal geben, ja, in solchen Situationen, wo dann eine Gefährdung der Person oder von Dritten besteht, gegebenenfalls auch mal auf die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs zu verzichten. Wobei bei den Verfolgungsfahrten das ja ganz oft so ist, dass man das Kennzeichen hat und im Grunde genommen ohnehin irgendwann die Person verhaften wird können.
Und gibt es Studien oder Untersuchungen darüber, nochmal auf diese emotionale Komponente zu kommen? Also gibt es quasi Forschung oder so zu den Polizisten, die das gemacht haben, also Interviews oder, also um das noch stärker besser nachvollziehen zu können, warum die so gehandelt haben?
Nein, also es ist mir nicht bekannt. Es gibt einige Studien von Kollegen in Villingen-Schwenningen, die sich generell mit Stresssituationen beschäftigt haben, unter denen Polizeibeamtinnen und Beamte in so und ähnlichen Situationen stehen. Aber es gibt jetzt keine, zumindest weiß ich nicht, keine systematische Aufarbeitung. Es gibt das Angebot einer Nachbetreuung für diese Personen, aber dann ist es eben auch so und muss auch so sein, dass dann natürlich unter entsprechender Geheimhaltung und ärztlicher Schweigepflicht geschieht. Das heißt, auch das würde ja quasi kollidieren, wenn dann im Grunde genommen der Staat da weiter ermitteln würde oder weiter versuchen würde herauszufinden, was bei der Person stattgefunden hat, wenn er sich gleichzeitig quasi in entsprechender psychiatrischer oder psychologischer Behandlung befindet. Also es ist schwierig und ist auch durch externe Wissenschaftler schwierig zu leisten, weil zum einen sind ja tatsächlich wenige, wie wir gesehen haben, es ist weniger als ein Dutzend in der Regel pro Jahr Personen, die tödliche Schüsse abgegeben haben, und dann wird man auch große Probleme haben, die für eine entsprechende Untersuchung zu gewinnen, und wenn, ist es auch dann ein sehr komplexes Thema, das wird von vielen verschiedenen Variablen abhängig sein, also ich glaube, das wird man auch sehr, sehr schwer umsetzen können.
Mich interessiert vor allen Dingen, genau, also in welchen Strukturen oder in welchen Mustern quasi da reagiert wird, um eben quasi das Problem nicht als ein individuelles Problem nur zu betonen, von einer Person hat falsch gehandelt, sondern eben genau wie wir das jetzt auch hier schon teilweise machen, also welche Vorstellungen von Polizeiarbeit eigentlich in dieser Gesellschaft vorherrschend sind, die quasi zu diesen tödlichen Schüssen führen oder die zumindest wahrscheinlicher machen als andere politische oder gesellschaftliche Bilder von Polizei oder.
Naja, das ist schwierig. Also Sie können natürlich jetzt auf England verweisen, wo die Mehrheit der Polizeibeamtinnen und Beamten nicht bewaffnet ist und von daher gar nicht erst in die Gelegenheit kommt, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Aber in den Situationen, wo es gegebenenfalls notwendig ist, sind die dann auch bewaffnet. Ich glaube, dass wir eigentlich relativ gut aufgestellt sind, was so die Konfliktschlichtungsmöglichkeiten unserer Polizei in Deutschland anbetrifft. Also es werden tagtäglich in Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Situationen der häuslichen Gewalt oder auch der Gewalt auf Straßen oder in Kneipen wird geschlichtet, ohne dass es da zu großen Auseinandersetzungen kommt. Es kommt dann in der Regel zur Auseinandersetzung, wenn wir es mit Demonstrationen zu tun haben, wenn es um bestimmte, sagen wir das Haus in der Riga-Straße in Berlin beispielsweise, um solche politisch belegten Themen geht, dann wird es im Grunde genommen schwierig, das noch mit normalen Mitteln zu lösen. Aber ich glaube, dass man das differenzieren muss zwischen dem Alltagsgeschehen, was die deutsche Polizei relativ gut abwickelt unter den Voraussetzungen, mehr oder weniger gut in Problemen Gegenden, manchmal auch weniger gut, und den Situationen, über die wir jetzt gerade geredet haben, wo es eben dann zu schweren Verletzungen oder gar zu Tötungen kommt.
Ja, und Sie hatten zwischendurch nochmal den Punkt aufgemacht, dass viele von den Menschen, quasi, die quasi erschossen werden, nicht nur psychische Probleme haben, sondern auch oft einen Migrationshintergrund. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
Naja, es ist schon so, da bin ich jetzt nicht unbedingt Fachmann, da müsste man einen Psychologen oder einen Psychiater befragen, aber zunehmend wächst die Einsicht, dass Menschen, die eben einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben, anfälliger sind für psychische Störungen aus ganz verschiedenen Gründen, weil sie natürlich teilweise eben auch eine dramatische Lebensgeschichte hinter sich haben, die dann eben dazu führen kann, dass die Psyche eben nicht mehr so mitspielt, wie es mitspielen soll. Und wenn dann eben noch problematische Situationen hier im Aufnahmeland hinzukommen, sozial prekäre Situationen, familiäre Probleme, kulturelle Probleme der Anpassung, das kann dann dazu führen, dass wir tatsächlich hier einen höheren Anteil haben. Es kann aber eben auch sein, dass dieser Anteil nur deshalb uns höher erscheint, weil er offensichtlicher wird, weil also mehr dieser Menschen in der Öffentlichkeit sich bewegen. Wenn die Millionärsgattin, um das jetzt mal etwas plakativ auszudrücken, unter Depressionen leidet oder einen manischen Schub hat, dann bleibt sie eben zu Hause und lässt sich von ihrem Dienstmädchen versorgen. Das ist dann bei jemandem, der sozial prekär lebt und mit Migrationshintergrund lebt, schwieriger. Also das, was wir generell kennen, dass es hier eine Schere zwischen Arm und Reich gibt, glaube ich, haben wir hier auch. Und das haben auch, wir wissen generell, dass arme Menschen sind kränker, leiden häufiger auch an psychischen Störungen und psychischen Krankheiten, einfach weil sie nicht die Versorgung bekommen, die die reichere Menschen bekommen können.
Ja, und vielleicht lässt sich auch noch ergänzen, also nicht nur quasi Fragen von Gesundheit, sondern auch Fragen von, also Rassismus insofern ja auch, eben gerade Menschen mit Migrationshintergrund verschiedentlich größere Probleme mit der Polizei haben. Und das ja vielleicht auch da sich nochmal verschränkt in den Fragen von tödlichen Polizeischüssen.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also mir ist jetzt kein Fall bekannt, den man so interpretieren könnte, dass rassistische Motive für die Schussabgabe maßgeblich waren. Also da würde ich, glaube ich, Dinge überinterpretieren. Es ist häufiger durchaus so, dass eben es sich um Personen handelt, die einen solchen Hintergrund haben. Ja, aber das hat dann nichts damit zu tun, dass die Person, also der Polizist oder die Polizistin, dann eben rassistisch agiert, dass die Erfahrungen, die diese Person mit Polizei gemacht haben, dann durchaus rassistische Erfahrungen gewesen sein können. Das ist auch klar. Aber ob man davon so psychisch krank werden kann, dass man im Grunde genommen dann mit solchen Verhaltensweisen auf sich aufmerksam macht, da bin ich jetzt wirklich der falsche Ansprechpartner. Also da müsste ein Psychiater, am besten jemand, der da auch über eigene Erfahrungen verfügt in dem Bereich, dazu Auskunft geben.
Ich hätte das auch nicht unbedingt unmittelbar quasi, dass der Polizist aus so und solchen Motiven gehandelt hat, sondern auch durchaus ja auch mittelbarer gedacht im Sinne von, wie gesagt, wenn quasi Menschen oft rassistische Erfahrungen machen, dass das natürlich auch irgendwas mit deren Psyche und so macht. Und das, also quasi.
Naja, das habe ich jetzt zum Schluss jetzt gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass daraus tatsächlich auf Dauer so eine schwere psychische Erkrankung wird, dass man dann zu solchen Verhaltensweisen neigt, dass diese Personen betroffen sind, psychisch dann auch angeschlagen sind, klar, aber ich glaube, wir würden da überinterpretieren, wenn wir sagen würden, das führt dann zu solchen extremen Situationen, sondern da spielen dann ganz hausbacken psychische Erkrankungen eine Rolle, die eben alle Menschen bekommen können. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Monaten immer wieder diskutiert haben, wenn es um bestimmte Ereignisse ging, wo ganz offensichtlich war, dass es da einen psychisch gestörten Hintergrund gibt, der Täter aber eben Migrationshintergrund hatte. Die Diskussion ist das, dann kann man das quasi auf den Migrationshintergrund zurückführen, gar auf die ethnische Herkunft, oder hat das schlichtweg eben etwas mit der Krankheit zu tun? Und manchmal ist es eine Kombination, ganz klar. Aber ganz oft ist es eben auch so, dass es einfach natürlich auch bei diesen Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, psychische Störungen und Erkrankungen gibt.
Ja, wahrscheinlich wäre da wichtig, also bräuchte es einfach wahrscheinlich mehr Studien, die eben diese komplexe Verschränktheit irgendwie in den Blick bekommen, um das dann halt so aufzudröseln, ja, ohne dass quasi so ein Erklärungsmotiv dafür ausreichend ist.
Genau. Gut.
Genau, vielleicht noch eine Frage, wenn Sie gestatten. Genau, mich interessiert jetzt auch so ein bisschen den Umgang, also quasi von Politik und quasi Polizei im Sinne als Institution mit dem Problem, weil quasi gleichermaßen, dass der Durchschnitt immer quasi gleich bleibt, zeigt ja auch ein bisschen, dass sich da nicht wirklich was tut. Und genau deswegen wäre meine Frage nochmal jetzt zum Schluss: Wie bekannt ist das Problem und wie sehr wird das eigentlich thematisiert und was gibt es da für Ideen, das in den Griff zu kriegen, dass es dann eben gar keine Menschen im besten Fall mehr wären, die von der Polizei erschossen werden?
Naja, das Problem ist schon, also wird als solches erkannt, es wird auch jeder Einzelfall sehr intensiv und über längere Zeit untersucht. Und da wird man auch sicherlich entsprechende Konsequenzen ziehen. Das Problem ist, dass das nicht transparent gemacht wird von der Polizei. Also wir erfahren zu wenig darüber, welche Konsequenzen gezogen worden sind, polizeiintern, aus einem solchen Ereignis. Da würde ich mir mehr Transparenz wünschen, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass man die Person, die geschossen hat, schützen will. Weil wenn ich zu schnell quasi an die Öffentlichkeit gehe und sage, mir ist ein Fehler gemacht worden, wir arbeiten das auf, dann prädestiniere ich damit möglicherweise das Strafverfahren gegen die Person und das wäre unzulässig. Da muss ich auch als Strafverteidiger ganz klar sagen, das würde ich in keinem Falle gutheißen. Das ist das Problem, mit dem wir leben müssen. Einerseits durchaus dafür zu sorgen, dass solche Fälle, wenn dann eben Anlass besteht, entsprechend vor Gericht verhandelt werden. Aber dass die Polizei intern eben alles dran setzt, dass das sich möglichst nicht wiederholt. Und wenn Sie jetzt mal diese Dutzend Fälle auf unsere 16 Bundesländer übertragen, dann sieht man schon, dass je nach Bundeslandgröße es da auch Länder gibt, wo es mehr über mehrere Jahre hinweg gar keinen tödlichen Polizeischuss gegeben hat. Und andere haben vielleicht zwei in einem Jahr. Also es ist das nicht etwas, sagen wir mal, was die Diskussion auf politischer Ebene vorantreibt. Allein schon leider aufgrund der einerseits positiv gesehen niedrigen Zahlen, andererseits aufgrund des seltenen Ereignisses. Aber wenn man das im Gesamtkontext von Polizeigewalt diskutiert, und das haben wir ja begonnen jetzt aufgrund der Singlestand-Studie, dann wird ein Schuh daraus und dann, glaube ich, kann man auch da tatsächlich was daraus lernen und für die Zukunft entsprechende Konsequenzen daraus ziehen dann.
Und also genau, ich verstehe das auch vor allen Dingen so als eine gesellschaftliche Aufgabe, darauf zu drängen, dass es eben sich ändert, weil die Frage ist ja auch an Sie, ob das intern denn eigentlich weit genug vorangetrieben wird, der Schutz eben von psychisch kranken Personen, oder eben ob das eben vernachlässigt wird aufgrund der vermeintlich geringen Zahl. Und ich habe immer so an die Reformierbarkeit oder Reformierwilligkeit von so Polizei immer so ein bisschen meinen Zweifel, ob das wirklich immer quasi ausreicht oder ob es nicht eigentlich zivilgesellschaftliches Engagement dafür bedürfte.
Also ich glaube, da ist das Thema tatsächlich der falsche Ansatzpunkt. Das Thema Polizeigewalt generell ist ein richtiger Ansatzpunkt, aber polizeiliche Todesschüsse sind immer eine Ausnahmesituation, sind für die, die sie anwenden, ein extrem belastendes Ergebnis. Das macht niemand mal eben so und würde auch jeder gerne vermeiden, wenn er es vermeiden kann. Man hat es oftmals nicht gelernt, man ist überfordert in der Situation, ganz klar. Aber ich denke eher, dass wir auch nochmal die psychiatrische, psychologische Nachsorge thematisieren müssen, wenn es um Menschen geht, die quasi nicht untergebracht sind, sondern richtigerweise in unserer Gesellschaft leben, aber nicht genügend Unterstützung haben. Und wenn ich mir diesen Bremer Fall beispielsweise ansehe, dann ist das genau das der Fall gewesen. Diese Person ist über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, nicht richtig unterstützt worden. Dann kann es eben tatsächlich zu solchen Situationen kommen. Und hier sind dann die sozialen Dienste gefragt, aber die sind bekanntlicherweise eben auch überfordert.
Aber das wäre nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, quasi, wer eigentlich sich um solche Fälle zu kümmern hätte. Und das ist vielleicht weniger.
Da haben die Amerikaner ja nun auch im Zusammenhang mit der Diskussion um Defund the Police genau diese Konsequenz gezogen. Diese Diskussion ist ja in Deutschland falsch aufgenommen worden. Man hat immer gedacht, da wird gefordert, der Polizei Geld wegzunehmen. Das ist nur vordergründig der Fall gewesen. In Wirklichkeit geht es darum, Aufgaben von der Polizei wegzuverlagern. Und da ist genau dieser Umgang mit psychisch kranken oder gestörten Personen das Hauptthema. Wir haben inzwischen viele Städte in den USA klare Regelungen getroffen, dass zumindest die Polizei nicht alleine mehr zu solchen Situationen fährt, sondern immer im Team mit Psychologen oder Sozialarbeitern. Und einige Städte sind sogar so konsequent gewesen, haben gesagt, wir schicken nur noch Sozialarbeiter hin und nur wenn die vor Ort nicht klarkommen, dann holen die Polizei. Und da müssen dann Mittel verlagert werden von der Polizei quasi in den sozialen, sozialpsychologischen, sozialpsychiatrischen Bereich.
Und eine Frage zum Schluss noch. Sie hatten zwischendurch nochmal gesagt, die interne Aufarbeitung auch in der Polizei hinsichtlich der Schützen jeweils. Kommt es denn da zu Strafverfahren oder wie wird mit den Todesschützen umgegangen?
Naja, es wird natürlich erstmal ermittelt. Jeder Fall wird von der Staatsanwaltschaft entsprechend ermittelt. Und es kommt dann darauf an, was die Polizei oder die Ermittlungsbehörde und die Staatsanwaltschaft feststellen. Es sind in 99 von 100 Fällen wird man eine Notwehr annehmen, sodass dann auch die ganze Aufarbeitung eben nicht tatsächlich transparent nach außen geschieht. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Von daher ist es ein sehr komplexes Thema, dass wir noch Stunden reden könnten.
Und vielleicht irgendwann auch nochmal tun. Vielen Dank. Gibt es Ihrerseits noch einen Punkt, den Sie nochmal ansprechen oder hervorheben wollten?
Nein, ich glaube, es ist ja zum Schluss jetzt deutlich geworden, dass es tatsächlich darum geht, dass die Polizei intensiver mit den sozialen Diensten und den psychiatrischen Diensten, psychologischen Diensten zusammenarbeiten muss. Da muss die Hürde überwunden werden und man muss dann auch bereit sein, unter Umständen gemeinsam zu solchen Situationen zu fahren. Und wenn es beispielsweise darum geht, jemanden zu einer Untersuchung abzuholen und zum Amtsarzt zu bringen und man weiß, dass diese Person in der Vergangenheit durch psychische Probleme aufgefallen ist, dann darf die Polizei da eben nicht alleine hingehen, sondern sie muss sich eben entsprechende fachkompetente Begleitung holen.
Das klingt auch nach einem guten Schlusswort, denke ich, für das Thema.
Ja.
Dann danke ich Ihnen erstmal sehr, sehr recht herzlich im Namen auch der anderen Mitmoderatoren von Recycling hier im FSK und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke.